Heute spreche ich mit Fabricius Seifert über das Thema Design und wie das Ganze in der IT-Branche und Softwareentwicklung funktionieren kann. Wir beantworten unter anderem die Fragen: Was braucht ein gutes Design? Wie entsteht es? Und funktioniert Kreativität auch unter Druck? Mein Name ist Farina und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hey Fabricius, schön, dass du da bist. Schön, dich hier zu sehen. Und bevor wir loslegen mit dem Thema heute der Folge, wollte ich dich fragen, ob du dich vorstellen kannst, dass du einmal kurz den Hörenden erzählen kannst, wer du denn bist und was du so machst.
Ja, hi Farina, danke, dass ich hier sein kann. Ich bin Fabricius, ich bin bei Neuland jetzt fast 10 Jahre und arbeite hauptsächlich in der Frontend-Entwicklung mit großen Schnittmengen Richtung Design, User Experience und eben in der Richtung unterwegs. Genau, das ist so die ganz grobe Zusammenfassung.
Ja, das muss man dann immer irgendwie kurz runterbrechen, ne? Das ist dann nicht so einfach, das in 1-2 Sätzen zusammenzufassen. Aber wir werden ja heute wahrscheinlich noch mehr über dich erfahren. Wir hatten in Berlin ein ganz schönes Gespräch über das Thema Kreativität, als wir auf der Beyond Tellerrand waren. Übrigens auch Shoutout an Marc Thiel und alle, die diese Konferenz gemacht haben. Ganz, ganz tolle Konferenz. Und da ist mir das nur noch mal in den Sinn gekommen, dass wir beide vielleicht das Gespräch noch mal fortführen können oder erweitern können, darüber sprechen können, was denn eigentlich Kreativität ist oder was auch Design ist und wie da die Brücke eben ist in die Branche der Softwareentwicklung. Deswegen bist du der perfekte Gast für diese Folge.
Ja, geht mir tatsächlich auch so, dass wir dieses Gespräch auf jeden Fall fortsetzen sollten oder auf jeden Fall auch nochmal rekapitulieren. Das war auf jeden Fall spannend. Genau, deine einleitende Frage, wie das eben mit wie Design mit Softwareentwicklung zusammenhängt, das ist, glaube ich, relativ kurz beantwortet, so dass es halt auch bei Software in der Regel darum geht, dass Menschen das am Ende benutzen müssen und das Design an der Stelle halt eben die Benutzbarkeit fördert und eben die Schnittstelle vom menschlichen Tun menschlichen Handlungen zum Computer eben ermöglicht und das auch soll und nicht Selbstzweck sein soll, sondern halt eben die Funktionalität da verbessern soll oder beziehungsweise überhaupt erst ermöglichen soll.
Also dass es nicht nur eben um die Ästhetik geht, sondern da in dem Bereich dann, so habe ich es verstanden, die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit natürlich dann ganz wichtig oder entscheidend ist.
Ja, genau. Die Ästhetik rückt so gesehen in den Hintergrund, als dass es nicht um sie als Kernelement geht. Die Ästhetik spielt auf jeden Fall, denke ich, eine wichtige Rolle. Also es gibt Studien darüber, dass Interfaces, die besser gestaltet sind, auch als besser funktionierend wahrgenommen werden beispielsweise. Also wenn etwas schlecht gestaltet ist, aber die gleiche Funktionalität bereitstellt, nehmen die Nutzenden es so wahr, als ob das einfach ein schlechteres System ist. Und insofern spielt die Ästhetik da schon auch eine Rolle. Aber wie gesagt, eben nicht im Selbstzweck. Mhm. So, das ist, glaube ich, so der Kern davon, dass es keine künstlerische Selbstverwirklichung ist, sondern tatsächlich immer der Funktion folgen soll. So.
Ja, ich erinnere mich gerade noch an so ein Zitat, weiß ich nicht, ob man das nennen kann als Zitat, aber mir kommt auf jeden Fall im Sinn dieses Form follows Function aus meinem Kunststudium Oder war es andersrum? Oder kann man es beides betrachten von beiden Seiten? Ich glaube, das
Nee, es ist genau richtig. Lustig, dass es im Kunststudium war.
Ja.
Und nicht im Designstudium. Aber ja, tatsächlich. Also genau das Prinzip ist damit eigentlich gemeint.
Mhm. Und hast du noch mal Lust, so ein bisschen von dir auch zu erzählen, von deinem Werdegang? Also du bist schon lange bei Neuland, aber du warst davor nicht nur in der Softwareentwicklung irgendwie, sondern du warst, glaube ich, ja auch im Design-Kontext unterwegs, also hast ein Studium gemacht.
Ja, kann ich gerne. Also grundsätzlich bin ich schon länger, also eigentlich schon seit ich denken kann, an künstlerischen Tätigkeiten interessiert, sage ich mal so, und immer viel gezeichnet und mich in irgendeiner Form halt künstlerisch betätigt. Und das hat sich auch in der Schule so durchgezogen. Und nach der Schule habe ich dann habe ich mich an der Hochschule für Künste in Bremen beworben, als in dem Fachbereich digitale Medien, und habe dann dort das Studium auch abgeschlossen. Und das war so eigentlich der Design-Einschlag in meinem Leben. Und also genau, bevor ich bei Neuland angefangen habe, habe ich halt ja so in einer, als Kleinunternehmer, sage ich mal, ja, so Gestaltungsaufträge gemacht und so, also so Kleinkram, der auf jeden Fall schon so Richtung Design ging.
Und dieser Kleinkram in Anführungszeichen, man sieht ja nicht, dass ich es jetzt mache, deswegen muss ich es nochmal sagen, war das dann schon irgendwie im Bereich der IT-Branche oder wie bist du da überhaupt reingerutscht? Also, oder bist du da überhaupt reingerutscht oder war das eine aktive Entscheidung, bewusste Entscheidung?
Ja, also das war unterschiedlich, es waren Print-Sachen, es war aber auch viel Webdesign, und das war überhaupt der Grund, und weil ich also im Studium digitale Medien halt auch viel mit Code zu tun hatte, dass ich mich überhaupt in die Richtung beworben habe und dann auch bei Neuland gelandet bin. Das war am Anfang so ein bisschen, okay, das ist ein sogenanntes Büro für Informatik. Ich würde mich mehr als Gestalter bezeichnen. Okay, ich probiere es mal, und war dann auf jeden Fall echt begeistert, als ich dann angekommen bin und mir auch, also diese eine Zeit lang brauchte, um diese Fertigkeiten dann auch wirklich, wirklich gut einzusetzen, aber das halt auch total gut, glaube ich, hinkriege bei Neuland und diese Fähigkeiten aus dem Studium oder auch oder dieses Interessengebiet gut einzusetzen. Ja.
Und war das für dich dann am Anfang totales Neuland? Das ist jetzt so eine super geile Brücke, ein lustiges Wortspiel, meine ich.
Passiert fast nie, Farina.
War das für dich dann, wie gesagt, Neuland, dass du dann in der IT gearbeitet hast und dich dann so richtig, hast du dich da richtig reingefuchst dann in die Softwareentwicklung? Oder war das halt, wie gesagt, schon vorher, dass du es im Studium schon hattest, schon vorher so gefestigt, dass es für dich dann total entspannt war, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder war das schon mal so eine Challenge für dich?
Das war schon eine Challenge. Wie gesagt, ich habe halt gecodet im Studium so, also das würde ich nicht Programmieren nennen, und war über die Grundzüge und so natürlich vollkommen im Klaren, aber während der Anfangszeit habe ich mir das halt alles draufgeschaufelt, so würde ich das halt bezeichnen, und das hat meines Erachtens ganz gut funktioniert, aber war schon eine Herausforderung an der Stelle. Ja, insbesondere, weil das halt mein erster Kontakt mit wirklich großen Systemen war, so, ne? Also vorher waren es halt so kleine Webseiten, die man so als Webmaster irgendwie noch selber als HTML-Dateien hochgeladen hat, und auf einmal ist man mit Deployments und Versionskontrolle konfrontiert und muss Code von mehreren Leuten zusammenführen, es muss irgendwas gebaut werden, die Software ist nicht einfach in einer Textdatei und wird dann hochgeladen, so, und also das war schon eine neue Welt für mich, und das ich finde das auf jeden Fall, also ich fand die Zeit auf jeden Fall jetzt rückblickend total spannend und auch ja enorm lehrreich, und das ist einfach total gut.
Schön. Und jetzt ganz zurück zum eigentlichen Thema der Folge. Was würdest du denn sagen? Wie entsteht ein gutes Design oder was braucht ein gutes Design? Also vielleicht auch erstmal gerade noch so unabhängig von der Softwareentwicklung vielleicht auch, sondern erstmal ganz allgemein gesprochen und dann vielleicht nochmal den Bogen zu spannen in die Softwareentwicklung.
Also ich bin der Meinung, dass gutes Design entstehen kann, wenn man sich darüber im Klaren ist, welche Aufgabe es erfüllen soll. Und diese Grundbedingung, dass man wirklich versteht, was Nutzende mit dem Design, sage ich mal, jetzt als Schnittstelle zu Informationen oder eben einem Interface, was die wollen und was deren Aufgabe ist, die sie damit erfüllen. Also sei es jetzt, ich habe einen Flyer in der Hand und will die Kerninformationen dieses Flyers erfassen. Oder ich habe eine Einkaufslisten-App und möchte mir den Einkauf der letzten Woche nochmal wieder als Liste machen oder so. Also es gibt ja ganz viele so Beispiele und ich glaube, gutes Design kann nur dann entstehen, wenn derjenige, der das Design herstellt, sich über diese Dinge im Klaren ist. Also dass die zu erwartende Interaktion schon gedacht wurde, so dass es nicht dann eine Sammlung von Buttons, Text und Inputfeldern wird, sondern dass es halt darum geht, okay, was ist die Aufgabe gerade? Also genau, ich glaube, das beschreibt es am besten.
Ja, also wieder so ein bisschen auch zu dem Punkt vom Anfang, dass eben es nicht nur gut aussehen muss, sondern dass so eine gewisse Bedürfniserfüllung stattfinden muss. Mhm. Also dass quasi das Gegenüber mitgedacht ist oder die nutzenden Personen mitgedacht sind, die das am Ende konsumieren, nutzen, verwenden und daran das dann auch scheitern kann. Also da steckt ja auch eine Abhängigkeit drin, ne? Also
ja, absolut. Also und vor allem der unbedingte Wille, sich in den Nutzenden reinzuversetzen und nicht das zu denken, was das Geschäftsziel ist oder so, sondern wirklich aus der Sicht der Nutzenden daran zu gehen.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Fabricius steht auf, geht an den Schreibtisch und legt los mit seiner Arbeit und muss jetzt kreativ sein, muss jetzt irgendwie weiter basteln an einem Frontend. Wie gehst du an deine täglichen Doings ran? Also auch gerade was kreative Aufgaben angeht, gibt es eine Art Routine für dich persönlich oder hast du so Rituale oder gibt es so Tipps und Methoden, die dir persönlich helfen oder gibt es sowas auch allgemein?
Ja. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Zum einen gibt es halt den Aspekt so, wie bekomme ich die Menschen, die relevant dafür sind, an den Tisch, also wenn man jetzt im Sinne von, wir sind in der Produktentwicklung, an das ganze Thema rangeht, wie kriegt man die Leute an den Tisch, die dafür relevant sind, diese Nutzerinformationen und Geheimnisse, sage ich mal, preiszugeben. So, das sind also Produktsprecher, die Stakeholder an der Stelle. Und die, wie kriegt man die an den Tisch und wie kriegt man die richtigen Informationen daraus? Das ist das eine. Was mir da einfach immer total gut hilft, ist, wenn am Ende irgendwie sowas wie eine Story rauskommt. Ich bin ein Nutzender und ich möchte dieses und jenes tun. Und diese einzelnen Schritte werden dann irgendwie aufgeteilt in Bereiche des Designs und fühlt sich das so ein bisschen an wie ein Ausmalbild am Ende. Man hat sich so eine Schablone gebaut und dann müssen diese Sachen halt mit Inhalten gefüllt werden. Und dann kann man sich in diesen kleinen Teilen, also wenn man diese Architektur, sage ich mal, entwickelt hat, dann kann man diese kleinen Teile mit guter User Experience füllen. So, dann kommen solche Sachen wie, keine Ahnung, Gesetz der Nähe oder so zum Tragen, wenn es um Inputs oder sonstige Sachen geht. Und man muss halt erstmal diesen Gesamtüberblick überhaupt haben, bevor man wirklich in diesen kleinteiligen Dingen unterwegs sein kann. Ja, das ist das eine. Und ja, also du hattest ja gefragt, wie ich so in diesen, also ja, oder grob gesagt, wie ich in diesen Kreativmodus komme. Ich glaube auch, also so ganz allgemein gesprochen, das, was ich jetzt auch anfänglich gesagt habe, man muss erstmal so sich sowas wie ein Ausmalbild machen. Das ist eigentlich runtergedampft bedeutet das eigentlich, man muss sich einengen, man muss die riesige Anzahl an Möglichkeiten, die man hat, auf so einen kleinen Tunnel irgendwie runterdampfen und sich künstlich so ein bisschen in so ein auf wenige Möglichkeiten beschränken, weil nur dann kann man wirklich, und das ist eine Meinung von mir, dass man dann erst kreativ werden kann. Also wenn ein gewisser Mangel von irgendwas da ist, dass man dann halt anfangen kann, mit diesem Mangel kreativ umzugehen. Und ja, ich finde, da gibt es total viele Beispiele. Also das beste Beispiel ist mit meinen Kindern. Die haben so lange Lego gespielt und wirklich tolle Sachen gebaut, wie sie ganz wenige Teile hatten. Und dann haben wir gedacht, so, ja cool, die mögen das voll gerne, und haben halt auch Verwandten und so gesagt, so hey, Geburtstag, Weihnachten, schenk mal Lego, das finden die super. Mhm. Und was ist passiert? Die hatten dann am Ende super viel Lego und könnten total viele Dinge bauen, die total schön sind, und ja, die Möglichkeiten werden unendlich. Und was ist passiert? Das Lego war langweilig.
Ja.
Das kann auch eine Phase sein, aber ich glaube, da drin ist so ein Prinzip versteckt. So dieses, wenn ich Überfluss habe, habe ich nicht die Notwendigkeit, kreativ zu werden. Ich kann mein Flugzeug aus allen möglichen Teilen, die in irgendeiner Form abgerundet sind, damit es möglichst fotorealistisch dann aussieht, bauen. Und es ist dann ein Flugzeug, aber kreativ ist man, wenn man nur vier Teile hat, und dann muss man irgendwelche Stangen und anderen Teile, die dafür überhaupt nicht vorgesehen sind, dazu nutzen, dass man irgendwie etwas Flugzeugartiges schaffen kann, wo dann auch natürlich auch noch ein bisschen dann Fantasie dahinter stecken muss, dass man das als Flugzeug auch erkennt. Und gerade bei kleinen Kindern muss da viel Fantasie nötig meistens. Aber genau, also ich finde, da ist total viel verborgen, so in diesem, ich reduziere mich und schränke mich in irgendeiner Form ein, damit ich eben kreativ werden kann. Und ja.
Das ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber durch diese Not heraus, dass ich eben nicht so viel habe, wie ich vielleicht haben könnte, oder beziehungsweise wie ich schnell an mein Ziel gelangen könnte, durch diese Not kann ich, oder komme ich ja auch erst in diesen Prozess des Kreativwerdens. Also dieser Prozess wird ja erst dadurch richtig angeregt und auch gefördert, der vielleicht bei einem anderen Fall, wenn ich alles schon da habe, alles liegen habe und am besten noch eine Anleitung habe, ja, total zerstört.
Ja, ja, und da passieren ja auch, also das sind ja Umwege quasi, ne? Man wenn es nicht den geraden Weg gibt, dann muss man irgendwo ausweichen, man macht Erfahrungen, die vielleicht auch dann misslingen oder so, aber das sind halt, die passieren halt in der Regel nur, wenn man eben, ja, ich sag mal, den steinigeren Weg wählt.
Genau. Also wenn ich mir jetzt Seiten angucke, Online-Shops angucke, die wirklich designtechnisch aus meiner persönlichen Perspektive nicht so schön sind, nicht so ästhetisch sind oder vielleicht auch einfach wirklich, was Funktion angeht, auch echt mir auf dem Weg stehen, weil es ist super schwer zu finden, wo ich irgendwie was klicken muss und also die UX da irgendwie gar nicht mitgedacht wurde, zumindest glaube ich das dann. Ist das dann quasi auch vielleicht daraus entstanden, weil sich vielleicht so einem Prozess gar nicht hingegeben wurde? Kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht beantworten, das weiß man ja am Ende nie so richtig, woran hat es jetzt gelegen. Aber ich frage mich gerade, ob das da vielleicht mit zusammenhängen könnte auch.
Also das erste Beispiel, was so sehr, 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 sehr gängig ist, ist halt, was auch ganz viel angeführt wird, ist halt, was schlechtes Design betrifft, ist Amazon. Die einfach ja, wirklich, also ich finde die Definition historisch gewachsen, trifft es da irgendwie am besten. Trotzdem verkaufen die halt wie verrückt und da gibt es offensichtlich nicht die Notwendigkeit, da sich wirklich Mühe zu geben, weil die Leute es so doll wollen, dass sie es halt dann irgendwie lernen und halt mit diesen Unwägbarkeiten halt umgehen. Ja, genau, also der eine Vektor kann halt sein, es gibt nicht die Notwendigkeit, es funktioniert schon irgendwie.
Mhm.
Dann gibt es so dieses, wir starten klein und wollen erstmal halt irgendwas zum Fliegen bringen und merken so langsam, okay, wir flanschen immer wieder was dran, das ist dann vielleicht auf Dauer nicht so optimal, das passiert halt, also das kann damit zu tun sein haben, dass es halt dann einfach schnell gehen muss, nicht viel Geld da ist oder dass was auch halt auch in der Softwareentwicklung, also auch oder auch im Design von Software halt häufig passiert ist, dass wechselnde Generationen von Entwicklenden da sind, die dann unterschiedliche Geschmäcker reinbringen oder unterschiedliche Designer an der Stelle, die dann Geschmäcker reinbringen, die anders sind oder neue Prinzipien mit alten vermischen und dann nicht so konsistent arbeiten. Da sind Designsysteme ja beispielsweise einfach ein großes Thema. Marco hatte da, glaube ich, mit euch ja auch schon mal einen Podcast drüber aufgenommen, wo es halt genau um dieses Thema ging, wie kriege ich eigentlich konsistentes Design innerhalb meines Systems hin und wie gewährleiste ich eigentlich, dass unterschiedliche Menschen daran arbeiten können und es trotzdem einheitlich bleibt.
Und kannst du persönlich berichten von vielleicht einem Projekt oder einer krassen Herausforderung in den vergangenen Jahren, wo du eben auch so an deine Grenzen gekommen bist, was das anging, zum Thema, oh, wie kriege ich das jetzt irgendwie schön, aber irgendwie auch so, dass es funktional ist?
Ja, diese Projekte gibt es natürlich. Ich würde jetzt mal mit Positivbeispielen anfangen. Also ein Positivbeispiel ist für einen Kunden von uns ein Customer Service Tool, was wir gemacht haben. Und das ist jetzt auch schon Corona-Anfang haben wir da mit begonnen damals. Das war so ein gutes Beispiel, weil das halt, da waren alle Leute zu jedem Zeitpunkt involviert und das war nicht so, also da waren die Menschen, die es nutzen, dann waren Product Owner dabei, also und auch die Entwicklenden und wir haben zusammen ein Produkt entwickelt und das war tatsächlich an der Stelle total, total hilfreich, weil alle halt irgendwie mitgedacht haben und mitgearbeitet haben. Das war total gut. Es gab andere Projekte, wo beispielsweise Design und Product Ownership vorgearbeitet haben und die Entwicklung so ein bisschen rausgelassen haben. Weil dann hat man, habe ich zumindest immer das Gefühl, dass, okay, ich bin jetzt nur derjenige, der das runtertippen soll und in Code gießen soll und gar nicht mehr mitdenken soll. Und ich als Entwickler mit einer Sicht auf Nutzende hab trotzdem ganz viele Sachen, die dafür relevant sind, die vielleicht nicht unmittelbar designrelevant sind oder unmittelbar produktrelevant sind, aber trotzdem relevant dafür sind, wie nutzbar wird das Ganze am Ende oder was sind, also es sind ja auch einfache technische Sachen, wie funktioniert der Browser, so das wissen die anderen natürlich auch grob, weil sie damit ja auch arbeiten und das auch schon häufiger von uns dann gehört haben, aber ich glaube, eine Grundbedingung dafür, dass sowas wirklich gut funktioniert, ist, dass zu jedem Zeitpunkt alle, die wirklich wollen, dabei sind und nicht Dinge so über die Hecke geworfen werden, sondern dass sie im Dialog passieren und und man gemeinsam eben an dem Ergebnis auch dann arbeitet.
Ich habe gerade kurz irgendwie darüber nachgedacht, ob nicht dann vielleicht diese, also jetzt in dem Beispiel, was du eben am Ende genannt hast, da hast du ja gar keine Möglichkeiten mehr eigentlich oder beziehungsweise da wird dir ja schon eine Anleitung dann gegeben, ne? Und deswegen bist du dann nur die Person, die ausführt. Also da ist ja dieser Prozess der Kreativität für ein Design, der findet dann gar nicht statt und da wirst du dann gar nicht abgeholt oder mitgenommen, ne? Das ist ja genau der Punkt dann, ne?
Ja, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, tatsächlich. Also es befindet sich auf jeden Fall da drin auch so wieder. Also, und ja, man könnte das als extreme Limitierung wahrnehmen und vielleicht wäre dann die besondere Herausforderung in dem Bereich irgendwie noch kreative Möglichkeiten zu finden. Aber ja, fühlt sich an, als ob man mit einem Legostein irgendwas bauen soll. Genau.
Ich würde gerne noch mal einmal, bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen, weil ich glaube, wir sind schon gut in der Zeit, ein bisschen noch über dich sprechen, auch über deine persönliche Schaffenskraft, fernab von Arbeit. Du zeichnest. Kann ich dich Illustrator nennen oder bist du da eher so, dass du sagst, ah nee?
Ja, also ich fertige Illustrationen an, aber nicht im Auftrag. Deswegen ist Illustrator vielleicht auch ein falsches Wort. Ich weiß es gar nicht. Also genau, ich zeichne viel. Und es hat so einen illustrativen Stil. Genau, und ja, genau, also das ist halt, hatte ich ja anfänglich auch schon gesagt, dass mich das schon länger begleitet und dann aber eigentlich auch, ja, ich würde fast sagen, nach dem Studium schon nach dem Studium eigentlich eher halt, also dieser Anteil überwogen hat, dass ich beruflich gestalte und sich da irgendwie dieses Bedürfnis, sich in irgendeiner Form auszudrücken, dann erstmal so scheinbar befriedigt war. Und während Corona habe ich dann angefangen, wieder richtig zu zeichnen und wirklich, also so künstlerisch zu zeichnen. Und das hat, das hat jetzt dazu geführt, dass ich, in der Zeit mir so einen Stil angeeignet habe, ich glaube, relativ gut wiederzuerkennen ist und halt auch in gewissen Regeln unterliegt. Und ich kann ja kurz darauf eingehen, das sind so kleine isometrische Zeichnungen, die sind nach dem Vorbild von Owen Pomeroy entstanden. Das ist ein Illustrator aus UK, relativ bekannt, war eine Zeit lang auf Airbnb, auf der Startseite, so hat er auch so Würfelchen gemacht und geht so ein bisschen in die Richtung und hat durch starke einheitliche Farben und starke Outlines so ein bisschen was Tim und Struppi-mäßiges. Ich glaube, das Interessante daran ist halt, dass ich mir über die Zeit halt so eine Art Regelwerk dafür festgelegt habe und da drin halt versuche, immer wieder neue Sachen zu finden. Und das verändert sich. Jetzt meine kürzlichen Arbeiten sind davon so ein bisschen abgewichen. Es sind keine Würfel mehr, sondern eher so Szenen, die so ein bisschen freischwebender sind und weniger so eingegrenzt, aber genau, das hat sich halt so entwickelt und war halt dann irgendwie ein bewusster Regelbruch, um halt irgendwie weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln an der Stelle. Und
Und die etwas freieren Formen, sag ich mal, oder die Entwicklung gerade, kann man die schon sehen? Also ich bin der Meinung, ich habe ein Bild gesehen, noch ein neueres, was so ein bisschen weg von diesem sehr starren Würfel, also von diesen starren Linien geht. Meinst du das auch schon, oder?
Genau, also genau, das ist hauptsächlich das. Denn genau, ich hatte vorher halt immer als Szene quasi so einen viereckigen Quader, der isometrisch dargestellt ist und darauf findet dann wie aus so einer ausgestanzten Welt halt eine kleine Szene statt oder ein Teilausschnitt aus der Welt, entweder fiktiv oder tatsächlich auch teilweise real, angefangen hat, dass ich mir als völlig irres Ziel in den Kopf gesetzt hatte. Ich möchte Lesbos in Hektar große Quadranten einteilen und die einzelnen Teile sozusagen malen. Und ich habe dann mal auf die Karte geguckt und habe dann mal dieses Raster gezogen, was es bedeuten würde, wenn man Lesbos in Hektar große Quadranten einteilt, das sind dann 64.000 und oder mehr, 640.000, auf jeden Fall irgendwie sowas, was nicht mehr Menschen, also mit einer, ja, im Laufe eines Lebens erreichbar wäre, sage ich mal. Aber so ein paar Zeichnungen habe ich auf jeden Fall aus der Richtung gemacht. Aber daraus ist das so ein bisschen rausgewachsen und sind halt auch fiktive Sachen entstanden. Ich habe aber auch teilweise Szenen aus Bremen gemacht und halt immer mit so einem leichten persönlichen Bezug. Und das ist dann halt irgendwann, also ja, ich will nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat, aber es ist so ein bisschen, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Möglichkeiten erschöpft habe oder, also es war nicht mehr so spannend auf jeden Fall. Und ich bin dann so ein bisschen in die Richtung abgebogen, ich zeichne Szenen, die ja mich in irgendeiner Form bewegen oder mehr so diese Szenenhafte, man sieht etwas und hat das Gefühl, okay, da passiert etwas. Und die erste Zeichnung in der Richtung war halt eigentlich quasi, dass ich das Gegenteil von diesem Quader gemacht habe, so eine ausgestanzte Form quasi, also nicht der Quader an sich, sondern das, was halt davon überbleibt, so heißt das auch, das die Arbeit. Und da gucken zwei Leute halt in so einen Schacht eigentlich rein und es hat sehr reduziert, wenig Farben und mehr mit dem Schatten gearbeitet und das fand ich ganz spannend und das geht dann so ein bisschen weiter. Jetzt die letzte fertige Arbeit ist halt so ein kleiner Junge, der ursprünglich mal ein alter Mann werden sollte, aber ich habe gezeichnet und es ist ein Junge geworden. Das ist ganz lustig. Und der auf einem Sprungbrett steht und das sieht so ein bisschen poolartig aus, aber es ist eigentlich hauptsächlich weiß und ein bisschen Wasser so und man kann das gar nicht so genau einordnen, wo das eigentlich ist. So ein bisschen was Matrixhaftes, vielleicht dieser weiße Zwischenraum, wo alles entsteht. Ich weiß nicht, ob das Begriff ist, aber genau. Und ja, also, und das finde ich halt spannend, wenn man so ein Bild anguckt und da passiert irgendwas. Man hat das Gefühl, okay, man fühlt irgendwie selber was. Irgendwie, dieser Junge sieht so ein bisschen schüchtern aus und so kurz vorm Sprung, unsicher, ob er springen soll oder nicht. Und also zumindest war die Rückmeldung von den Menschen, die es gesehen haben und meinten, was dazu sagen zu müssen, so dass sie irgendwas halt fühlen dabei, entweder sei es eigene Erfahrungen oder zumindest so empathisch. Und das finde ich gut. Also dann, ich finde, da geht das irgendwie noch weiter. Und das ist mehr als nur so ein persönliches, ich finde das schick. So kriegt das irgendwie auch ganz gut hin, aber hin mehr so zum, okay, ich erzähle auch was. Und das ist mir vorher noch nicht so ganz gelungen. Und ich glaube, das passiert da jetzt gerade so. Und da bin ich guter Dinge und hoffe, dass ich da gut weiterkomme. Aber es ist so ein bisschen zäher. Diese kleinen Würfel, die gingen richtig gut von der Hand. Also das ist so, zeitlang habe ich irgendwie pro Woche einen neuen gemacht. Und das ist dann auch so ein bisschen, da ist auch irgendwie, dadurch ist so ein gewisser Druck entstanden, aber ja, mit denen lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit und das tut auch ganz gut. Also es ist so halt mehr was von mir selbst.
Ich habe die Bilder ja auch schon gesehen und ich finde die sehr schön und die haben auf jeden Fall, finde ich, ganz viel auch mit Perspektive zu tun. Also das finde ich irgendwie total schön. Und haben für mich eine unglaubliche Tiefe, also auch optisch einfach. Also ich habe das Gefühl, man kann da richtig rein in das Bild oder es wäre so eine, das ist wie so ein Thumbnail für, okay, und wenn du dann jetzt draufklickst, dann ist es so Virtual Reality und dann kannst du da durchgehen. So, so irgendwie das weckt das auch oft bei mir, wenn ich deine Bilder anschaue. Also dass da halt noch viel mehr drin steckt oder vielleicht sogar noch mehr Detail drin steckt. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch einfach gut, wenn wir die auf jeden Fall verlinken, also irgendwie die Website von dir oder so, dass wir den Leuten das zeigen können. Ich glaube, es ist gut, sich das einfach mal anzuschauen.
Ja, sehr gern. Also meine Website ist auf jeden Fall eine Adresse, wo man die Sachen sehen kann oder ansonsten halt auch mein Instagram-Kanal, wo ich relativ regelmäßig Sachen poste, die, also wo dann auch so ein bisschen mehr Prozess noch drin ist. Auf der Webseite sind eher die fertigen Sachen, das ist auch so ein bisschen verkaufsorientiert. Aber der Instagram-Feed ist so, da geht es dann mehr um, was mache ich gerade und wie, ja, auch so Zwischenschritte eben, so Work in Progress.
Mhm. Ja, da hast du ja quasi schon meine letzte Frage beantwortet, wo man dich noch finden kann oder wo man mal nachschauen kann, was du noch so tust und treibst, und dich erreichen kann man dann auch darüber.
Genau, bei Instagram ist, glaube ich, am einfachsten fabricius.isometrics ist mein Handle da, und so sollte man mich da, glaube ich, auch ganz gut finden.
Perfekt. Und hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Oder das Gefühl, das muss jetzt noch hier rein, bevor wir die Folge beenden?
Nein. Ich bin total froh, dass ihr mich eingeladen habt, und hab mich echt über das Gespräch sehr gefreut. Finde gut, dass das auch so ein ganz, ganz offenes Gespräch war. Danke sehr dafür.
Ja, danke dir. Dann sehen wir uns bald mal wieder im Büro, würde ich sagen. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag.
Ebenso, und danke dir, Farina.
Ciao.
Ciao.
Das war unsere Folge »Wie entsteht eigentlich ein gutes Design, Fabricius?« Lass uns gern eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast,